habe wirklich die Erfahrung gemacht, kleine Schritte bringen den Erfolg. Man glaubt nicht, dass das weitergeht, aber irgendwann war ich auf einmal in der Mitte des Buches und dann dachte ich mir, wow, das nur für eine Stunde am Tag. Dann gab es natürlich Zeiten, da habe ich dann 2 Wochen durchgeschrieben, aber die ersten Schritte, die habe ich echt in diesem Stundenrhythmus gemacht. Das war toll zu sehen, dass das geht. Recherche bei der NASA. Die Pressestelle ist auch wahnsinnig nett. Ich habe alles Mögliche gefragt. Wie riecht das Weltall? Kann es wirklich sein, dass diese Kapsel nur mit 2 km/h andocken muss? Und warum ist das so?
Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer Podcast. Mein Name ist Klaus Rath. Mir gegenüber sitzt Ludwig Lohmann, den wir uns vom Blau-Schwarz-Berlin-Podcast ausgeliehen haben.
Hallo, Ludwig. Guten Abend.
Du machst eine Art, warum mussten wir dich ausleihen heute, Ludwig? Was ist passiert?
Das Film ist noch nicht ausgelastet bei dem anderen Podcast drüben und da habe ich so gedacht, dass wenn du mir so die Tür zum Berliner Zimmer aufhältst, dann muss ich die natürlich durchschreiten. Das ist ganz wichtig, ja.
Das finde ich gut. Wir haben nämlich einen besonderen Gast, nämlich, wie heißt er mal, Judith Griedel. Griedel, glaube ich, das ist ein bayerischer,
Griedel, genau.
Bayerischer Name.
Dl. Ja, vorher auch noch nie gehört, aber ist sehr interessant.
Ich war mir auch so nicht bekannt. Judith ist Berlinerin natürlich, wie alle unsere Gäste, und hat einen Thriller geschrieben, Der tiefste Punkt, bei Drömer Knauer erschienen.
Wie hast du die eigentlich gefunden?
Keine Ahnung, wahrscheinlich im Ozelot, in unserem favorisierten Buchladen, in dem du ja auch früher gearbeitet hast, Ludwig, daher kennen dich vielleicht sogar manche unserer Fans, die gespannt zuhören. Ja, und da ist sie auch schon, die Judith.
Ja, hallo, ich bin auch da.
Hallo, Judith. Schön, dass du in unserem Podcast bist.
Ja, schön, dass du es geschafft hast, auch hier nach Berlin-Mitte. Das ist ja...
Ich habe den Weg gefunden.
Das finde ich gut. Wir haben ein Geschenk für dich.
Oh, ein Geschenk, das hätte ich nicht gedacht.
Fangen wir jetzt schon mit Geschenk an.
Ja, wir fangen mit einem Geschenk an. Ich finde, das ist... Ja, ich weiß, sie hat noch nichts geleistet für das Geschenk, aber...
Ne, sie hat hergefunden, das ist ja schon
das
mal was.
Das ist schon mal gut, ja.
Ich mache jetzt das auf, weil wir sind ja in einem Podcast.
Genau, deswegen raschelt es ein bisschen, weil wir es haben verpacken
ich
lassen.
Ich reiße es jetzt auf.
Es sind 2 kleine Sachen. Du hast jetzt 1 rausgenommen.
Oh, das ist aber schön. Ich mag auch ein Taschenfernrohr von diesem Shop, den es in jedem Spielzeugladen eigentlich gibt, oder diese Marke.
Genau.
Das schenke ich auch sehr oft. Eigentlich an Kinder. Klaus, was hast du gedacht?
Naja, ich meine, erstmal hast du 2 Kinder.
Ich reiße das jetzt auf. Ein Taschenfernrohr. Das heißt, ein Fernrohr, das man in die Tasche stecken kann. Und dann, ich schaue jetzt mal durch. Ich sehe eine Weinflasche sehr nah.
Genau,
denn eine Weinflasche auf dem Tisch.
Es geht in deinem Roman natürlich auch ein bisschen um den Weltraum und um Weltentdecken ein bisschen, wenn man so will. Jedenfalls handelt der Roman, der spielt ja in verschiedenen Ecken. Aber das ist nur 1 der 2 kleinen Geschenke.
Ja, und da ist noch ein Langenscheid-Lilliput bayerisch.
Bayerisch-Deutsch.
Ich lese mal vor, zum Beispiel hier Hirtamadel.
Und das heißt?
Hirtenmädchen.
Okay, verstehe.
Kann sie schon gut, also das Deutsch.
Ja.
Hinten heißt hinten.
Sehr gut. Denn du stammst ja aus Bayern.
Ja.
Und hast damit einen Migrationshintergrund. Das ist uns ja auch ganz wichtig, dass wir ein bisschen auf Diversity achten in diesem Podcast. Das ist uns damit schon...
Ist schon sehr gelungen.
Wurde nicht an den Außengrenzen abgewiesen, ist auch gut.
Ja, hat's naja, weil du gerade vorher nach Berlin gekommen bist, ne? Bevor die neuen Regelungen...
Ja, also ich bin nicht mal übers Dublin-Verfahren, sondern ich habe einfach...
Über den Familiennachzug, oder? Dein Mann war doch auch schon in Berlin.
Das stimmt, der war 1 Monat vor mir.
Mhm. Beziehungsweise dein Ex-Mann, aber mit dem Mann, mit dem du verheiratet warst, als du...
Und dann bin ich zum Deutschlandradio Berlin gekommen und habe mich so ehrfürchtig gefühlt, wie ich da in dieses Gebäude trat, das ehemalige RIAS, also vom
amerikanischen
Sender.
Mit diesem schönen Treppenhaus, ne?
Hm. Ja. Boah, war ich da ehrfürchtig.
Da hast du dein Volontariat?
Da habe ich eine Station meines Volus gemacht und dann gleich meinem Volontariatsleiter gesagt, dass ich jetzt von nun an in Berlin bleibe und nicht mehr zurückkomme.
Wann war das?
2001. Genau.
Also das mit 13 das Volontariat gemacht.
Das ist sehr nett, ja, so ungefähr. Genau, das Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. Und das habe ich dann in Berlin beendet und musste in dieser Stadt bleiben.
Du arbeitest jetzt im ARD-Hauptstadtstudio für den Bayerischen Rundfunk.
Genau.
Musst also aber nicht mehr nach Bayern.
Bayern-Bezug ist immer ganz wichtig bei mir im Leben.
Verstehe.
Ich habe aber schon eine Hassliebe zu Bayern. Was nicht, also was so ist, wenn man auswandert, weil es gab ja einen Grund, warum man auswandert.
Was liebst du an Bayern?
Die Berge, die gibt es halt hier nicht.
Und was hast du an Bayern? Den Rest?
Das Meer ist am Meer. Okay. Ja, und das ist nämlich der Rest. Also das stimmt schon. Ich mag dieses Exklusive nicht so, weil es nämlich nicht exklusiv ist, aber das wissen es halt nicht.
Und jetzt bist du Journalistin in welchem Ressort? Oder?
Ich mache Politik. In Berlin kannst du eigentlich nur Politik machen, außer zur Berlinale, da geht noch ein bisschen was anders. Genau, ich plane Politik, ich gucke, welche Interviewpartner laden wir ein, welche Themen machen wir überhaupt, wie schaut die nächste Woche aus.
Aber das ist Fernsehjournalismus?
Das ist Fernsehen. Okay. Ja, wir sind natürlich, wie es so schön heißt, trimedial. Das heißt, wir machen alles, Online-Texte, Hörfunk und Fernsehen und Gesprächsrunden. So wie jetzt auch.
Das genau.
Das ist hier mein Job.
Gut, aber du bist eben auch Schriftstellerin.
Ja.
Du hast einen Jugendroman geschrieben, Das Leben meines besten Freundes, der vor ein paar Jahren...
2018, glaube ich, oder 19, ist der beim Knesebeck Verlag erschienen. Das war mein erstes Buch. Davor hatte ich so eine Anthologie, aber das war mein erstes Buch, wo mein Name drauf stand. Das war schon eine Geschichte.
Lustigerweise waren deine Kinder dann ja auch im frühen Teenie-Stadium damit die Zielgruppe dieses Buches.
Ja, ich habe mir immer gedacht, ich schreibe einfach mit meinen Kindern mit. Das war dann aber nicht so. Und beim Jugendbuch ist halt das Problem, gerade in dem Alter 15 bis 17, wo dieses Buch eigentlich hinzielte, da haben die Jugendlichen selber noch kein Geld, dass sie sich das Buch kaufen würden. Und die Tanten kommen nicht drauf, dieses Buch zu schenken. Das ist ein bisschen das Dilemma, in was man steckt als Jugendbuchautor.
Da brauchen wir dann gute, unabhängige Buchhandlungen, die dann sowas empfehlen. Das hat es oft bei uns im Laden, dass dann die Tanten zu uns kamen und sagen, ah, mein 17-jähriger Neffe, der liest nicht gern. Und dann hätte ich ihm das Buch in die Hand drücken können. Aber es kannte mich nicht so gut aus mit dem Jugendbuch.
Ja, die wenigsten.
Das war meine Achillesferse.
Ja.
Jedenfalls jetzt hast du einen Thriller geschrieben, der tiefste Punkt heißt. Magst du selbst einmal sagen, worum es da geht? Es ist ein Thriller, der auf drei Kontinenten spielt, kann man sagen. Genau. Und im Weltall, mein Gott.
Ich fasse es auch immer genauso zusammen. Er hat drei Schauplätze, also einmal an der Ostsee, in der Lübecker Bucht, dann einmal auf der Internationalen Raumstation im Weltall und einmal in Kenia in Afrika. Und für mich ist es ein Abenteuerroman, in dem es geht los mit einem Schiffsunglück und auf diesem, das ist eine Hochzeitsgesellschaft, die auf einem Schiff feiert und dieses Schiff geht unter, komplett, alle Menschen sterben. Und es gibt aber einen Grund dafür und zwei meiner Hauptfiguren, die suchen nach diesem Grund und finden ihn am Ende des Buches, so wie es sich gehört.
Und das startet in dem fiktiven Ort?
Ja, Rethna, genau, das war auch sowas, wo ich immer mit meiner Lektorin, ich wollte eigentlich einen echten Namen, meine Lektorin hat gesagt, das kommt nicht gut, wenn da aus einem Ort 25 Leute sterben, 24, und es soll in einem echten Ort spielen. Das wollen wir nicht der Presse, unserer Pressestelle zumuten. Und das habe ich dann auch irgendwann eigentlich so verstanden, weil es ist schon ziemlich morbide.
Ja, jedenfalls, das ist ein Ort, der an der Ostsee liegt, aber es ist quasi theoretisch wäre es wahrscheinlich die Mecklenburg-Vorpommersche.
Nee, die Lübecker Bucht.
Die Lübecker Bucht, also die schleswig-holsteinische.
Ja.
Aber es ist, genau, einmal geht es irgendwie nach Rostock, also es ist ein bisschen.
Genau, einmal
also
geht es nach Rostock.
An beiden Küsten, meine ich, ist es dann.
Ja. Neustrelitz spielt auch eine Rolle.
Genau, ja,
als echter Ort da, diese Raumstation,
deutsche.
Luft- und Raumfahrt. Das gibt es auch wirklich.
Das gibt es wirklich in Neustrelitz, genau.
Ja,
also eigentlich gibt es nur das Dorf nicht. Alle anderen Schauplätze gibt es so, wie sie auch im Buch beschrieben sind.
Und das ist ja auch sehr international, das Dorf. Also da wohnen ja Leute aus der ganzen Welt. So, da gibt es einen Pfarrer aus Kenia zum Beispiel. Ja. Dann gibt es einen...
Aber die Pfarrer sind auf Dörfern alle international, selbst in Bayern.
Ja, also okay.
Da gibt es indische
Fall.
Pfarrer
das
auch.
Wirklich, ja. So, also
es ist mit so einem
interkontinentalen.
Ja, es ist gar nicht so selten. Also das habe ich selbst. Ich bin ja in Nordfriesland an der Nordsee.
Er kommt ja auch vom Dorf.
Aufgewachsen. Und in unserem Dorf gab es zwar keinen internationalen Pfarrer, aber in anderen Gemeinden in der Nähe durchaus, okay. Ja. Also da gab es auch aus afrikanischen Ländern katholische Geistliche, also, oder evangelische Geistliche auch.
Ja. Ich bin ja Ossi, ich habe von Religion und Kirche so gar keine Ahnung. Also das war auch noch.
Also das ist
durchaus. Genau, und dann gibt es noch ein Seenotretter, Matthew.
Ja, Matthew. Er ist tatsächlich Brite.
Der ist Brite. Und dann gab es aber noch jemanden. Internationales, habe ich mir aufgeschrieben. Habe ich wieder vergessen.
Also in dem Dorf?
In dem Dorf, das da noch
mal eigentlich jemand. Eigentlich der Pfarrer, ja. Und Matthew. Und sonst eigentlich jetzt nicht so unbedingt. Halt okay. Dann in Kenia, klar.
Ja, dann sowieso, ja.
Ja, und auch auf der Raumstation.
Ah, nein, genau, der Zwillingsbruder von Matthew kommt noch.
Ah, der kommt dann ins genau. Dorf, der aber kommt dann aus kurz, London.
Ja. Ja, genau, der lebt dann nicht, aber ja. Er besucht dann die. Ja. Aber genau, kannst du noch etwas mehr zur Handlung verraten, soweit es überhaupt
geht? Ja, das ist ja das Schwierige bei dem Buch, weil es ist ein Thriller und ja. Das lebt ja davon, dass wir nicht wissen, was passiert dann so alles. Ne? Wir können genau. Nur so eine Fährte legen.
Also die Suche nach den Verantwortlichen für das Schiffsunglück treibt natürlich meinen Briten und seine Freundin, die erst am Ende des Buches, so wie sie es gehört, seine Freundin wird.
Jetzt hast du ja doch schon was verraten. Um.
Ja, aber das weiß
sich,
man ja.
Das deutet sich
wenn
aber ganz schnell an.
Wenn ein Mann und eine Frau zusammen auf Abenteuerreise gehen, dann weiß man das.
Dass sie miteinander verknallt sind, deutet sich schnell an, damit haben wir nicht zu viel verraten. Aber jedenfalls, was wir verraten können, das Schiffsunglück ist auch deshalb passiert, weil quasi der komplette Handyempfang und alles
alle Geräte ausfielen.
Technische ausfällt. Ja. Und das ist natürlich ein Mysterium, was eben dann nach und nach aufgelöst wird. So.
Genau, und dieses Mysterium ist gar nicht so selten. Jetzt gerade gibt es ein Schiff in der Ostsee, das ohne Strom schippert und total orientierungslos ist und jetzt gerade abgeschleppt wird.
Vor Helgoland, an der Nordsee.
An der Nordsee, oh Mann.
Ostsee, Nordsee.
Ja, für Bayern schwierig.
Aber nie, von Bayern aus ist es ja quasi gleich.
Ist es geradeaus? Geradeaus.
Hochguckt genau. Nach Norden.
Hauptsache Italien.
Dann, ist es dieselbe Richtung. Ja. Aber ne, vom schleswig-holsteinischen Standpunkt aus natürlich. Ja.
Ja. Also das kommt schon vor. Und es gibt natürlich einen Grund. Und bei mir ist es halt der Grund, dass der kommt aus dem Weltall. Sagen wir mal so.
Das ist der zweite Handlungsort. Mhm. Also den ersten Handlungsort, den kann man sich ja noch so ein bisschen gut recherchieren, dass man sagt, man fährt mal an die Ostsee und guckt, wie da so die Häfen aussehen und wie es da so zugeht, wenn dann spielen ja auch so diese Offshore-Windanlagen eine bestimmte Rolle, dass man da nicht so reinfahren darf mit dem Schiff und alles. Aber dein zweiter Handlungsort ist das Weltall, die Internationale Raumstation ISS. Wie hast du da recherchiert?
Bist du da gewesen? Hast du da Urlaub gemacht mal, um mal zu gucken, wie es so ist?
Ich habe immer beim Schreiben eigentlich zwei Webcams offen gehabt. Einmal die von der NASA.
Ach, really?
Ja, und die von eine noch aus Kenia. Da gab es so eine Wassertränke für alle Tiere, die dann da ankamen. Und diese, okay. Mit diesen zwei Webcams habe ich geschrieben. Und
wobei du auch in verschiedenen afrikanischen Ländern durchaus auch Urlaub gemacht hast, also durchaus auch
als
ein paar Schauplätze
Kenia gesehen hast. Kenia war das erste Land jemals, dass ich... Da war ich zum ersten Mal in Afrika und da hatte ich das Manuskript schon fast fertig.
Ah, okay.
Also ich habe das viel, also nochmal die Recherche bei der NASA. Die Pressestelle ist auch wahnsinnig nett. Ich habe alles Mögliche gefragt. Wie riecht das Weltall? Kann es wirklich sein, dass diese Kapsel nur mit 2 km/h andocken muss? Und warum ist das so? Und das haben die mir alles erklärt, nämlich, dass die ISS nicht mit dem Staub, mit dem Motorstaub der Kapsel in Berührung kommen muss und so. Die sind wahnsinnig geduldig, wahnsinnig nett. Und wenn du dann die haben pro Tag so 100.000 Zuschauer auf dieser Webcam.
Ach was.
Das wird dann immer unten eingeblendet, so wie wenn du bei Instagram live gehst.
Ha, aber was sieht man da? Sieht man da was von innen? Also wie das drin
wechselt.
Aussieht?
Das sind mehrere
oder
Kameras,
wie man dann
die dann
die Erde
wechseln.
Im Weltraum rumfliegt?
Alles. Du siehst die Erde, wahnsinnig schön. Und du siehst die Arbeit der Astronauten. Und wo dann die Zahlen sprunghaft dann auf 1 Million gehen, ist, wenn es einen Space Walk gibt. Das heißt, wenn die Astronauten rausgehen, und das finde ich, das sind die mutigsten Menschen der Welt, und dann praktisch auf die ISS, auf dieses Geländer steigen, das ist ja so groß wie ein Fußballfeld, mitten im Weltraum und da irgendwas reparieren. Mhm. Da bist du dann gleich bei 1 Million und
Und es ist ja auf der Erde schon schwer genug, einen Handwerker zu finden, der Zeit hat.
Ja, ja, das müssen die auch alles können. Ja.
Mein Gott. Die müssen auch, also die Figur, mit der du da hochfliegst, die heißt Shauna.
Shauna?
Shauna, das ist eine Engländerin.
Ja.
Afro-Britin oder eine Person of Color. Ja,
genau.
Und die ist noch sehr, sehr jung.
Die Jüngste,
was auch so,
ja.
Genau, was so schon mal so innerhalb der Handlung was sehr Besonderes. Ich habe mich dann erstmal gefragt, weil du beschreibst es ja sehr genau, wie sie dann in diesem Tower, wo die Rakete dann hochfliegt und sowas. Da war ich sehr drin, muss ich sagen, in dem Moment, in diesem Tower mit dieser Shauna. Und dann habe ich mich erstmal gefragt, wie gehen die denn auf Toilette? Geht man dann davor nochmal, bevor dieser Flug losgeht natürlich, aber dann sieht man
ja erst auf dem Mond
diesen Raumanzug und alles an. Und dann sitzt man ja da drin und es dauert ja dann auch eine ganze Weile, bis man oben bei der ISS ist und ob es dann dort irgendwie dort drin eine Toilette gibt. Ja,
6 Stunden.
Ja, nee. Hast du das auch gefragt?
Also das habe ich nicht geschrieben. Ich finde auch in Filmen kommt ja auch immer nicht der Toilettengang vor.
Ja, und das ist doch aber mega spannend. Oder nicht?
Also, das stimmt. Ich hätte schreiben können, weil das fragt man sich tatsächlich dann, wie gehen die Leute auf der ISS auf die Toilette, und das ist ein bisschen eklig, weil deren das Urinwasser gesammelt wird und dann wieder zu Trinkwasser verarbeitet wird.
Ja, das haben wir auch mal Astronauten.
Wie bei Tune, oder? War das nicht der Tune der Wüstenplanete? Ja. Machen die das auch so, ne?
Aber es ist wirklich
so. Der Speis und alles, das wird dann wieder so recycelt.
Ich war mal auf einer Luftfahrtmesse und da wurde in Berlin, und da waren ehemalige europäische Astronauten und die haben das tatsächlich auch so erzählt. Ja. Die haben aber darauf verwiesen, dass es auf der ganzen Welt ja insgesamt auch so ist, weil natürlich aus allem menschlichen Urin letztlich natürlich auch wieder Grund und Trinkwasser. Wasser letztlich wieder. Da dauert es nur länger, bis es durch die Gesteine und sonst was. Und auf einer Raumstation machen die das eben einfach schneller, diesen Prozess. Aber in der Tat, so. Aber das soll uns gar nicht so verwirren. Vielleicht magst du mal eine Stelle.
Ich fand das
interessant. Nein, ja, es ist auch. Also, ja. Vielleicht.
Eine Stelle, dass wir jetzt schon im Weltall sind.
Genau,
wer da. Eine Stelle im Weltall.
Ja, genau. Oder wo sie losfliegt, weil da das ist ja die Stelle, die du meinst, Ludwig.
Ja, ja, die fand ich sehr beeindruckend geschrieben. Ja.
Also vielleicht, ich weiß, dass du, weil wir diesen Podcast ja im ganzen deutschsprachigen Raum aussenden, dass du das auf Hochdeutsch liest, wenn das geht,
ja.
Nicht bayerisch. Ja. Also das jetzt, ist einfach.
Ich habe das Wörterbuch.
Kannst du es simultan für dich so übersetzen?
Dass ich habe das Wörterbuch, danke.
Sehr gut.
Im Weltall. Als Kind keine Eltern gehabt zu haben, auch keine Großeltern, das war eindeutig eine Störung der Evolution. Als solche jedenfalls hatte sie sich immer gefühlt und die mitleidigen Blicke, die sie so hasste, mit einer Erklärung für jeden sichtbar an die Wand genagelt. Ihre Mutter sei bei ihrer Geburt gestorben und ihr Vater später, als sie in die Grundschule kam. Immer wenn sie diesen Satz zu jemandem sagte, dann betonte sie die Tode einzeln, damit man nicht an einen Unfall dachte. Ihre Eltern waren unabhängig voneinander gestorben, im Zeitraum von 6 Jahren. Die schweigsamen Sekunden danach waren die schlimmsten, dieses Ringen nach Luft, das in triefendes Mitleid überging. Shauna hatte im Lauf der Zeit gelernt, darauf nicht mehr zu achten, und manchmal genoss sie es, der Sprachlosigkeit zuzusehen. Es sagte etwas über denjenigen Menschen aus, verdrängte er den Tod, dachte er überhaupt darüber nach. Sie jedenfalls hatte ihre Worte gefunden, immer dieselben, in derselben Taktung, chronologisch geordnet. Ihre Worte standen da wie in die Erde getriebene Pflöcke. Mom, Dad, Tod. So war es nun mal. Am Tod ist nicht zu rütteln. Shauna sah, wie der verbrannte Treibstoff der Rakete nach außen abstrahlte und einen im Vergleich zur schwarzen Tiefe des Alls geradezu lächerlichen Lichtschein abwarf. Auf der Erde wäre das eine gigantische 10-Meter-Flamme, aber hier im Universum nur eine Art Hauch von Licht. Dad, guck mal, da bin ich, flüsterte sie. Nun war auch der Geruch anders. Das waren nicht mehr das Metall und die Gummiabdichtungen der Rakete, die sie roch. Das war etwas anderes. Kalt und scharf wie Glassplitter mit einer Grundnote von Ammoniak. Das All roch unmissverständlich lebensfeindlich und abweisend. Keine 5 Minuten konnte man dort draußen überleben, man würde ersticken und erfrieren gleichzeitig bei einer Durchschnittstemperatur von minus 270 Grad. Dad, siehst du mich, wie ich durch das All gleite, wie ich durch die Unendlichkeit fliege mit einer Selbstverständlichkeit, die die Menschen meiner Generation haben, weil für uns alles möglich ist. Da fühlte sie wieder die neue Seite im Kapitel ihres Lebens. Es war vorbei mit der Trauer, die sie immer gelähmt und begleitet hatte wie eine Klimaanlage in einem Hotel, die sich nicht abschalten lässt. immer ein Tick zu kalt und zu laut. Noch 3 Stunden und 40 Minuten, dann würde sie wieder Boden unter den Füßen haben. Ein Boden aus Metall, der im Weltall schwebte, wie ein Floß angedockt an einem unsichtbaren Pfosten mitten im Ozean. Shana schwebte auf die Öffnung zu. 2 Arme streckten sich ihr entgegen und zogen sie in das Innere der Space Station. Sie kam mit ihrem Körper nicht zurecht. Ihr Bein zog sich von allein nach oben und sie versuchte, ihr Becken auszutarieren, sodass sie eine stabile Mitte hatte. Aber schon stieß sie unkontrolliert an die Bordwand. Sie hörte, wie Thierry, dem es genauso ging, lachte. Ein Lachen, das aus dem Herzen kam. Shana grinste. Das war das größte Abenteuer ihres Lebens. Nun war sie angekommen auf der internationalen Raumstation. Schwerelos, glücklich, ein neuer Mensch. Während sie ihren Raumanzug auszog, erwischte sie durch das Bullauge einen Blick ins All. Unwirklich nah und doch so weit weg schwebte die Erde. Der blaue Schimmer der Atmosphäre, der sich um die Kugel legte, war so unglaublich dünn und wunderschön, als hätte Monet eine Lichtspur mit dem Pinsel gezogen. Gerade war der afrikanische Kontinent deutlich zu erkennen. Rotbraun und mächtig hob er sich vom Blau des Atlantiks ab. Oben im Norden war er wüstenhell und wurde ab der Mitte, ab dem Äquator, dunkler und saftiger. Im Osten ragte das Horn von Afrika heraus wie das offene Maul eines großen Fisches und der Victoriasee glitzerte ihr entgegen. Es gab kein Wort, das die Schönheit der Erde beschreiben konnte. Wenn Shana ihren Blick vom Victoriasee ausgehend noch wenige Grade ostwärts hätte lenken können und gleichzeitig dort ein junger Mann weiterhin aus dem Fenster gestarrt hätte, wie er es jetzt tat, dann, in diesem unwahrscheinlichen Fall, hätten sich ihre Blicke jetzt schon getroffen. 2 Menschen, die noch nichts voneinander wussten, aber die das Schicksal zusammenführen sollte.
Ja, sehr schön. Das deutet auch schon an, dass natürlich alle Stränge miteinander verbunden sind und auch alle Figuren letztlich miteinander verwoben sind.
Und der Blick auf Afrika, genau, ist dann so ein Hinweis. Und auf Afrika schaut sie ja immer wieder, auch mit so einer großen Sehnsucht. Das ist für sie schon so ein sehr wichtiger Kontinent, als dritter Handlungsort.
Und weil es auch der größte Kontinent ist. Und ich habe mal einen Bericht von einem Astronauten gelesen, der gesagt hat, wie er erschrocken ist, als sich hinter ihm auf einmal etwas bewegte, so ein Schatten, als er nämlich draußen beim Spacewalk war. Und das ist ja total gefährlich, wenn jetzt da irgendwie ein Meteorit kommt oder so. Aber nein, das war der Kontinent Afrika, der sich gerade
ins Blickfeld geschoben hat.
Und das habe ich dann versucht auch aufzugreifen, weil das muss gigantisch sein, dieser große Kontinent im Vergleich zu dem Pipi, den wir hier Europa nennen.
Ich habe mal den deutschen Astronauten Thomas Reiter interviewt, der war Tornado-Pilot bei der Bundeswehr und durfte dann ein Space Shuttle lenken sozusagen und hat auch davon erzählt, dass das, also diese ganze Anstrengung, also man weiß, dass diese ganze Anstrengung gelohnt hat, die man ja auf sich nehmen muss, um überhaupt Astronaut zu werden, wenn man einmal dort aus dem Fenster schaut, aus der internationalen Raumstation und dann einfach die Erde aus der Perspektive sieht. Und die haben ja die Space Station auch schon mal noch mal ein bisschen upgegradet, weil die haben noch mal mehr Fenster reingebaut.
Die haben die Cupola gebaut.
Genau, diese Kuppel, Glaskuppel, sodass man ein größeres Blickfeld hat.
So ein Panorama-View praktisch.
Ja, das ist mehr, als würde man ein Upgrade in so eine Hotel, in einer Hotel-Suite bekommen, also in eine schönere Suite, weil man auf einmal einen tolleren Blick hat. Die sahen, dass man den Astronauten und Astronautinnen das nicht verwehren darf, diesen tollen Blick, und deswegen haben sie mehr Glas eingebaut sozusagen. Oder mehr Scheiben, ja.
Das war auch sowas, was alle Astronauten dann angetrieben hat, sobald sie auf der Erde waren. Die haben gesagt, wir müssen uns jetzt alle engagieren für Umweltschutz, für den Schutz unseres Planeten, weil der so verletzlich von oben aussieht, dass sie alle diese Motivation hatten.
Thomas Reiter meinte auch, dass das, was wir ja Ozonschicht und so nennen oder Atmosphäre, dass das eben ganz dünn ist und man sieht, wie dünn das ist, wenn man eben aus dem unendlichen Weltall draufschaut. Denn der hat sich ähnlich geäußert, wie du es gerade gesagt hast. Ja.
Und was ich auch sehr besonders finde, da gehst du auch drauf ein, dass die ISS ja ein Raumschiffprojekt, ein Raumstationenprojekt der gesamten Menschheit ist. Also dass sowohl die Russen als auch die Amerikaner als auch die Chinesen irgendwie alle da so Module angedockt haben und das auch alle gemeinsam nutzen.
Ja. So, das ist wie eine WG eigentlich. Ja. So eine, wie so aber eine Expert-WG in Kreuzberg. Ja, genau, ja.
Genau.
Als dann der Ukraine-Krieg war,
ja,
angefangen hat, also, oder sagen wir so, die Russen haben ja auch sich immer um die Landung der Kapsel dann gekümmert, wie die Astronauten zurückkommen. Und das hatten die tatsächlich ausgesetzt dann infolge des Ukraine-Kriegs. Aber das hat nur 6 Wochen gedauert und dann haben sie gesagt, nee, das Projekt ist jetzt echt wichtiger. Es geht um eine Zusammenarbeit.
Ja.
Und das gibt schon irgendwie Hoffnung.
Ich würde gerne einmal zur Ostsee schwenken. Mhm. Nicht, weil ich aus Schleswig-Holstein komme, sondern ja, weil das ja ein weiterer oder eigentlich der zentrale Handlungsort ist. Da haben wir ja eigentlich auch Hauptfiguren, das ist schwer, wer sind die Hauptfiguren? Aber jedenfalls, das sind schon Protagonisten, die die Handlung vorantreiben. Ja. Die beiden,
Matthew
die,
und Nina.
Genau, die an der Ostsee sozusagen, die über den Fall stolpern, der sich da auftut. Und
ja, die sind ja auch ganz, ganz konkret damit verbunden. Also, ja, weil der Mitbewohner und beste Freund von Nina, Simon,
ja,
ist bei diesem Schiffsunglück vermeintlich gestorben. So. Da habe ich schon gedacht, bist du Jazz-Fan?
Ein bisschen, aber jetzt klingt gerade so nichts.
Wegen, na, weil die heißen Nina und Simon, Nina Simon irgendwie. Und das ist ja eine WG. Also ist das eine Nina Simon WG oder ist das Zufall?
Ah, nee,
hab ich gedacht, so.
Das habe ich zum ersten Mal gehört.
Ja. Also okay, du könntest das jetzt behaupten, dass du dir das gedacht hast.
Also, du hättest dir natürlich auch Chad und Baker nennen können, aber ja. So.
Das hätte ich kapiert.
Ja, die heißen Nina und Simon.
Ja, ja, stimmt.
Okay, da bin ich so drüber gestolpert beim Lesen. Aber genau, und die haben eine WG zusammen gehabt und er stirbt. Und deswegen hat sie ein großes intrinsisches Interesse daran, diesen Fall zu klären. Mhm. Sie ist Informatikerin, sie kennt sich total gut aus mit IT-Systemen und alles, kann sich in sämtliche Netzwerke reinhacken. Und Matthew, der andere, ist halt Hubschrauberpilot, früher mal irgendwie bei der Luftwaffe oder sowas gewesen.
Das und außerdem will Nina gerne mehr Zeit mit Matthew verbringen und
ja,
dann kann man schon mal so ein internationales Komplott schmieden, ja, um eine Ausrede zu finden, die zu treffen. Mhm.
Also sie sind ein unautorisiertes Ermittlerpaar letztendlich.
Genau, ne? Das fand ich auch eine Schwierigkeit. Ich weiß schon, warum es eigentlich immer Polizisten sind, die ermitteln.
Weil die mehr Befugnisse
ja
haben.
Ja, das ist schon viel leichter.
Aber es funktioniert ja trotzdem, man nimmt denen das ab, finde ich, und die Figuren, das finde ich gilt fürs ganze Buch, sind alle ganz toll gezeichnet, haben alle ihre Eigenarten und funktionieren ja auch. Also haben alle eine tolle Hintergrundgeschichte, die ein bisschen zum Vorschein kommt und die sind alle so anfassbar und greifbar, finde ich. Das kann man
so dreidimensional.
Ja, ja, irgendwie schon. Also das funktioniert ziemlich. Das macht es halt, wir haben uns natürlich ein bisschen im Vorfeld als Moderatoren machen wir das natürlich immer, dass wir vor unseren, bevor die Gäste kommen, uns natürlich ein bisschen austauschen, Ludwig, gell?
Ja, das ist wirklich.
Wir sind, haben beide gesagt, dass wir natürlich kaum Thriller gelesen haben in unserem Leben, weil wir eher auf
andere. Das war eine meiner lustigsten Vorstellungen, dass ihr zwei euren ersten Thriller mit meinem Buch lest.
Naja, den ersten vielleicht nicht, aber es ist nicht so unser Hauptgenre.
Vierten.
Und
bei mir. Ja. Aber die anderen drei sind lange her.
Genau. Ja, ist bei mir ähnlich. Mhm. Aber wir waren dann beide doch ganz angetan, dass, dass es einen doch gut reinzieht und man eben warm wird mit den ganzen Figuren. Und das dann durchaus, also total Spaß gemacht hat, das zu lesen. Also das hat mich schon beeindruckt. Und ein Punkt, den ich ein bisschen wiedererkannt habe, wir haben ja auch ein, zwei Vorgespräche geführt, das ist so transparent, können wir das ja machen. Nature Writing ist ja so ein kleiner Tick von dir. Und das fiel mir auf, dass du natürlich schön in die Natur Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Kenia, letztlich vom Weltall auch, ich weiß nicht, ob man da von Natur redet, aber letztlich, also das hast du sehr schön eingebunden, finde ich, und auch ganz schön beschrieben. Kannst du nochmal Nature Writing als, was ist das eigentlich, als ein Stilmittel?
So. Naja, es ist schon der letzte heiße Scheiß, glaube ich, den man jetzt gerade schreibt. Zumindest im englischsprachigen Raum gibt es da viele, die auch jetzt sehr bekannt werden. Das hat sicher auch mit unserer Umweltzerstörung zu tun. Also Nature Writing ist eine literarische Gattung, gibt es aber schon länger. Du kannst auch sagen, Robinson Crusoe war der erste, ein Roman, der Nature Writing hatte, weil es eben um die Beziehung des Menschen zur Natur geht.
Ja.
Und du schreibst jetzt nicht, die Bäume wiegen sich im Wind, sondern du schreibst
nein,
halt ganz
Kitsch
genau.
Nein, es ist nicht Kitsch oder so, ne? Das ist jetzt, genau.
Es ist auch nicht das Romantische, was es eben gab in der, bei Goethe oder die blaue Blume oder was weiß ich, sondern es ist eben das ganz, also konkret und detailliert beschreiben, Und vor allem auch die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Was macht eigentlich die Natur mit dir? Meistens wird dann der Mensch so alleine in die Natur ausgesetzt, wie ich es auch mache mit Shana im Weltraum und dann in Afrika. Und das ist so das Prinzip von Nature Writing.
Und der Natur so ausgesetzt sein.
Ja.
Und wieder so eine Art, ich finde, es ist so eine Schule der Wahrnehmung auch, ja, ne? Dass man genauer hinhört, hinsieht, auch so genauer riecht irgendwie. Mhm. Hast du so eine Empfehlung für Leute, die noch nie irgendwie was mit Nature Writing am Hut hatten und du sagen würdest, okay, lest mal dieses Buch, dann versteht ihr, glaube ich, ziemlich gut, was dieses Genre kann. Hast du so ein Lieblings-Nature-Writing-Buch?
Ja, aber mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Fremde Welten von, ich habe es im Ocelot gekauft.
Das können wir nachreichen.
Es gibt da bei Matteson Seitz in dem Verlag jetzt diese Reihe Naturkunden, die haben ziemlich viel so in diese Richtung. Das ist immer sehr, sehr entdeckungswert.
Also im Prinzip sind es auch die Romane von Jules Verne, Robinson Crusoe, da fängt es eigentlich schon an, auch Moby Dick.
Mir hat mir toll gefallen hier Olivia Lang am Fluss. Die ist diesen Fluss lang gelaufen. Das ist ein ganz kleiner Fluss in Großbritannien eigentlich, oder kein großer, in dem sich Virginia Woolf ertränkt hat. Mhm. Und die läuft diesen ganzen Fluss lang von der Quelle bis zur Mündung und schreibt dann natürlich über Literaturgeschichte und alles Mögliche und aber auch über sich selbst in der Natur und mit den ganzen Anstrengungen, ne, die das auch bedeutet. Hunger, Durst, Kälte.
Ja. Wollen wir vielleicht noch aus einem Ostsee-Kapitel was hören? Nur, dass wir einmal vermitteln.
Deine Sehnsucht befriedigen.
Das auch, natürlich, wie immer. Wie wir es in jeder Folge eigentlich erleben.
Einmal Klaus Sehnsucht befriedigen.
Genau. Ja. Aber auch damit die Leute verstehen, dass es jetzt natürlich nicht nur im Weltall spielt.
Also ich könnte gleich den Anfang lesen, das heißt die erste Seite des Buches, wo du Messio kennenlernst, der dann eben zur Ostsee fährt. Auch nicht.
Ja, vielleicht, nee, also warum nicht? Ja, klar. Das ist die Autofahrt sozusagen.
Genau. Ja. Mhm. Also spielt jetzt in dem Ort Redna. Da stand er nun in der Ecke seiner beengten Küche, wo man kaum stehen konnte, ohne sich den Kopf anzuschlagen. Die rechte Hand verbrüht, rot und schmerzend. Gerade als Matthew sich einen Kaffee hatte kochen wollen, war der Anruf gekommen. Er hatte dabei sein Handy zwischen Schulter und Ohr geklemmt und angefangen, das heiße Wasser in die Tasse zu gießen. Doch weil er gehofft hatte, etwas falsch verstanden zu haben, hatte er die Schulter hochgezogen, um besseren Empfang zu haben, und daneben gegossen. Aber er hatte richtig gehört. Für lange Sekunden starrte er seine Küchenplatte an, hörte, wie der Wind durch die Fensterritzen pfiff, und sammelte seine Gedanken. Wenn das wirklich wahr war, was er soeben erfahren hatte, war das eine Katastrophe. Erst jetzt merkte er, dass auch seine Füße nass waren, die Socken klebten an der Haut und die Wasserlache auf dem Dielenboden dampfte. Seine Tasse mit dem Instant-Kaffee war nur zu einem Viertel voll, dennoch nahm er sie mit und lief zu seinem Auto. Matthew raste mit seinem Volvo V40 über die Landstraße. Noch im Fahren streifte er die durchnässten Socken ab und trat aufs Gaspedal. Der Verkehr war dünn, so dünn, wie er in den Wintermonaten im Norden ist, ohne die dänischen Touristen mit ihren rot umrandeten Nummernschildern und die vielen Fahrradfahrer in den Alleen. Links und rechts der Straße lagen großflächige Felder und auf einer Hügelkuppe zog ein Traktor eine Rußwolke nach. Matthew drückte seinen rechten Kopfhörer ins Ohr, um Ruth besser verstehen zu können. Als er losgefahren war, hatte er sie sofort angerufen, aber das Gespräch mit ihr kam nun nicht mehr voran. Sie sagte nun schon zum dritten Mal nein. Nein, keine Chance, wir haben 35 Knoten Seitenwind. Ruth, wir brauchen den Hubschrauber. Ich kann auch bei starkem Wind fliegen, das weißt du doch. Wir machen das so as always. Du musst ihn nur schon starten, dann sparen wir eine Menge Zeit. Alles andere mache ich. Die letzten Worte schrie Messio, um das Wimmern seines Motors zu übertönen. Er fuhr mittlerweile 160 Stundenkilometer. Nein, zu gefährlich, wir sind bereits mit der Lübeck draußen. Dann frag Oswald, ob er, du weißt schon, able to do it. Wie immer, wenn Matthew in Eile war, benutzte er Brocken seine Muttersprache, um die deutschen Wortungetüme zu umgehen. Deutsche Sätze waren doppelt so lang wie die englischen. Und dafür hatte er keine Zeit, nicht jetzt. Hallo Ruth, hallo, fragte Matthew nach, aber Ruth hatte die Verbindung gekappt. Er wechselte für ein Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn und zog an zwei LKWs vorbei. Das bisschen Kaffee in der Tasse, die er in der Mittelkonsole eingezwängt hatte, schwappte auf seine sowieso schon schmerzenden Füße. Mit 35 Knoten Wind würde er fertig werden, das wusste auch Ruth. Da musste also noch etwas anderes sein, warum sie als Einsatzleiterin den Flug verbot. Ihre Stimme war dünner als sonst, als ob sie selbst nicht an die Rettung glaubte. Nie, aber auch nie durfte man diesen Fehler machen, aufzugeben. Wie oft hatten sie eine Suche gestartet, obwohl die Wahrscheinlichkeit gering war, Menschen noch lebend zu finden. Selbst wenn man alle Parameter, Wind, Temperatur, Zeit, zusammennahm und null herauskam, liefen sie mit der Lübeck ihrem Rettungsschiff aus und suchten nach Vermissten. Sie waren ein eingespieltes Team. Ruth, die Leiterin, Oliver, der Funker und er, Matthew, der den Hubschrauber flog. Es war immer Ruth, die so lange auf dem Schiff blieb, bis es Klarheit über das Schicksal der Menschen gab. Aber heute hatte sie nur an das Funkgerät gewispert. Ihre Stimme hatte sich an den Satzenden ausgefranst wie alte Schnürsenkel, die sich nicht mehr einfädeln lassen. Irgendetwas musste ihr den Mut genommen haben. Am Strand von Redna lehnte Nina ihr Hollandrad an die Laterne und lief zu der Menschengruppe, die sich an der Mole versammelt hatten. Tropfen fielen vom Himmel, so schwer, dass der Sand aufstob und kleine Krater darin zurückblieben. »Wer? Wo ist?« keuchte Nina, als sie bei den anderen ankam. »Was ist los? Stimmt das?« mit der Hedwig. Einer Frau um die 50 standen Tränen in den Augen. Nina kannte ihren Namen, weil sie beide in derselben Straße wohnten und füreinander Pakete annahmen. Marianne Schlegel, Sanddünenweg 27. Sie ließ sich ausschließlich Bücher schicken. Keine Schuhe, keine Kleidung, nur Bücher. Das sah man der Verpackung an. Und sie hatte eine Tochter. Mehr wusste Nina nicht von ihr. Marianne jedenfalls zuckte hilflos mit den Schultern. Irgendwas ist passiert. Das Schiff ist verschwunden und auch alle Menschen auf der Hedwig, die die Hochzeit auf dem Schiff gefeiert hatten. Niemand sprach es aus, aber jeder dachte es. Mariannes Lider flatterten, sie war blass und bewegte ihre Lippen, ohne dass ein Laut herauskam. Da wusste Nina, dass Mariannes einzige Tochter ebenfalls auf dem Schiff sein musste. Der Regen wurde stärker und der Wind jaulte so auf, dass Nina ihre eigenen Schritte nicht mehr hörte. Nur das hohe Klirren der Fahnenstange an der Mole war herauszuhören, wie einzelne Takte in einem wütenden Crescendo. Irgendwo da draußen taumelt die Hedwig auf den Wellen, dachte Nina. Hoffentlich taumelt sie noch. Sie war die Erste, die den Rettungshubschrauber entdeckte, der auf die offene See zusteuerte. Ein rot-weißer Klecks auf grauer Leinwand, den sie nur erspähen, aber nicht hören konnte, denn das Klopfen seiner Rotorblätter ging im Wind unter. Gerade erfasste ihn eine Böe und fegte ihn ostwärts, doch er geriet wieder auf Kurs. Matthew, murmelte Nina, es konnte nur Matthew sein. Er war der Einzige, der den Hubschrauber steuern konnte. Wo und wie Matthew das gelernt hatte, wusste sie nicht. Als die Menschen auf dem Mole den Hubschrauber sahen, schöpften sie Hoffnung. Es musste ein Happy End geben, ein rauschendes Hochzeitsfest am Abend, im Bootshaus. Nina hatte die Idee einer Seehochzeit für übertrieben gehalten, aber Jennifer, die Braut, rückte nicht von ihrer Vorstellung ab. Sie wollte einen Hochzeitsschleier, der im Seewind flatterte und mit Alex in seiner Marineuniform von einem Kapitän getraut werden. »Nina, du bist wirklich nicht romantisch«, hatte Jennifer auf Ninas Einwände gesagt, was Nina wehtat. Vielleicht war das der Grund, warum sie schon lange keinen Partner mehr gehabt hatte. »Spröde«, sei sie laut ihrer Mutter, und Nina beneidete Jennifer darum, dass diese nicht wahrnahm, dass die Hedwig keine schnittige Yacht, sondern ein umgebauter Fischkotter war, dessen Dieselausstoß noch Stunden später an der Kleidung haften würde. Jedenfalls hatte Jennifer ein Ziel, auf das sie bis zum heutigen Tag hingelebt hatte. Nie könnte Nina eine Hochzeit so wichtig nehmen wie Jennifer. Und vielleicht, ja, vielleicht war das falsch. Vielleicht war das so, wenn man heiratete. Denn Jennifer war dabei glücklich und nun musste Nina mit aller Macht die Worte verdrängen, die im Rhythmus der tosenden Wellen an die Mole schlugen, bis dass der Tod euch scheidet.
Ja, sehr schön.
Vielen Dank.
Für die morbiden Worte.
Nina hat Liebessehnsucht, kriegt es aber nicht so richtig auf die Kette. Mhm. Jennifer heiratet. Fährt im Sturm, also oder bei eher schlechterem Wetter raus mit der Hedwig, mit diesem Boot, wo alle auch schon ein bisschen gesagt haben, okay, muss man bei diesem Wetter jetzt wirklich raus auf die Ostsee fahren und sowas? Und natürlich passiert dann das große Unglück, was aber dann doch irgendwie geplanter war, als man es auf den ersten Blick vielleicht denkt. Also natürlich ist da eine Intrige dahinter. die uns dann irgendwie, wollen wir nochmal den dritten Handlungsort so ein bisschen näher? Oder
Kenia?
Bist du jetzt mit deiner Ostsee-Sehnsucht?
Nein, ich will nur anmerken, ich bin ja an der Nordsee aufgewachsen. Mir ist, seit ich auf der Welt bin, klar, dass die Leute an der Ostsee alle ein bisschen anders drauf sind. Also deswegen, mich wundert da gar nichts, als ich das, also als ich das Buch gelesen habe, habe ich nur gedacht, ja, klar,
Ostsee.
So sind die. Ne?
Ich habe es auch gedacht, da gab es Erdbeer-Bismarck-Brötchen irgendwie mit so Marmelade. Da habe ich das auch gedacht, dass die Leute an der Ostsee alle, ja, okay, Entschuldigung.
Riecht aber die Ostsee anders als die Nordsee?
Ja, natürlich.
Weil, oder?
Nein, das ist, Nordsee ist ja viel salziger und alles Mögliche. Also nee, das riecht wirklich anders, würde ich schon sagen.
Ist so tümpelig.
Ja, ich meine, ich halte mich natürlich fern, so gut ich kann. Gut, ich schreibe ein Reiseführer über die Ostsee, klar, das, da muss ich ab und zu hin.
Sehr schön.
Aber es ist, nee, es ist eine ganz andere Welt. Mit anderen Menschen, andere Mentalitäten, sprechen anders. Also.
Und das hat auch nichts zu tun mit Ostsee, damaliger DDR und Ostsee.
Naja, Westen? Die schleswig-holsteinische Ostsee gibt es ja auch. Also die Schleswig-Holstein war nicht getrennt. Das wisst ihr in Bayern natürlich nicht. Aber das war schon, wir hatten mehr so das Dänisch-Deutsche so. Also wir haben eine andere Trennung im Grunde, weil es ja eine große dänische Minderheit da gibt. Also okay. Das war mehr das, mehr der Kulturschock sozusagen.
Ludwig, wo kommst du her?
Ich habe auch einen Migrationshintergrund, komme aus Sachsen.
Ja.
Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Aber ich habe mal an der Ostsee studiert. Ich habe 3 Jahre in Greifswald gelebt.
Ah.
Und es wäre sogar dort geblieben. Ich fand es total schön.
Aber so. Du wolltest doch nicht in Polen bleiben,
sozusagen. Genau, also ich habe viel, also das Polnische lag mir dann doch nicht so, weil das, die nuscheln so und das können ja wir Sachsen gar nicht.
Ja.
Wir haben ja eine sehr präzise Aussprache.
Ja, das wäre gleich aufgefallen.
Sehr genau und klar. Und damit kam es halt überhaupt nicht zurecht mit dem Polnis da oben. Nein, aber ich wäre gerne in Kreistag geblieben. Aber es gibt halt für Leute, die sich für die Kultur- und für Literaturpodcasts interessieren, keine Jobs dort.
Also, wobei es eine schöne Stadt ist, muss man sagen. Tolle Altstadt
und so. Also die EU-Gelder haben da schon einiges gemacht seit der Wende.
Ja, das stimmt. Aber auch die Altstadt und so ist es
ja
auch ohne EU-Geld schön.
Ja, der historische Hafen. Genau, da war ich sehr gern.
Aber kommen wir noch mal kurz zu Kenia, dem dritten. Nein, Quatsch, stimmt. Also gut, Paris gibt es auch noch, meine Güte. Das ist ja
meine endlos. Güte.
Aber Paris ist jetzt nicht so exotisch aus Berliner Sicht, aber Kenia natürlich schon.
Wie bist du auf Kenia gekommen? Oder warum wolltest du, dass Kenia so ein wichtiger
das
Ort
war,
in
glaube
dem
ich, Zufall Film? Wegen der guten Webcam, die die da haben.
Also du hast bei Google eingegeben, gute Webcams und dann gab es Antarktis, ISS und Kenia.
Orte für
und,
Thriller.
Genau, und genau. Nature Writing in der Antarktis gibt es vielleicht.
Und für mich war echt, also ich war, als ich das geschrieben habe, noch nie in Afrika und es ist halt so, wie es für viele Europäer ist, Afrika ist ein Kontinent und alles ist gleich, alles ist Afrika. Was natürlich totaler Humbug ist.
Wie oft warst du inzwischen Blödsinn. Da? Du hast das ja mehrere Reisen gemacht.
Zweimal in Afrika. Und das ist ein fantastisch schöner Kontinent und jeder Fleck ist anders. Natürlich ist es so, wie auch in Europa. Du kannst Italien nicht mit Schweden vergleichen. Und so ist es in Afrika auch. Und deswegen war ich da ganz wahllos. Also ich habe da überhaupt nicht recherchiert, welchen Ort ich jetzt nehme, sondern das war halt dann zufällig.
Aber das ist ja sehr unüblich, weil normalerweise schreibt man ja darüber, was man kennt. Du hast darüber
geschrieben. Dann auch kennengelernt.
Und du wolltest dann das kennenlernen, worüber du geschrieben hast, oder?
Also auch, aber.
Du hast es ja später kennengelernt. Du hast es erst geschrieben und dann warst du da und hast ja dann nochmal
bearbeitet. Also, aber es stimmt schon, man schreibt über das, was man kennt. Und ich habe auch mal gehört, man schreibt, also das ist ein Satz von der Hertha Müller, der großen Autorin, rumänisch-deutsche Autorin, die gesagt hat, sie schreibt immer das, wovor sie Angst hat. Und ich habe total Flugangst, deswegen kam ich aufs Weltall.
Ach, deswegen bist du auch über die Landroute von Bayern nach Berlin geflüchtet, oder?
Ja, ich würde nie fliegen.
Verstehe.
Und wenn aber jetzt, also ich habe Flugangst, ich habe schon Angst, also das Weltall macht mir total Angst. Ich finde es total schön, Sternenhimmel natürlich. Aber wenn ich mir vorstelle, man ist da oben, ich habe vorhin gesagt, das sind die mutigsten Menschen. Für mich gilt das immer, das sind die mutigsten Menschen. Was vielleicht Blödsinn ist, weil es gibt auch auf der Erde mutige Sachen. Ich meine, und letztendlich, glaube ich, ist es die Angst vor Einsamkeit, wenn du Es gibt eine Simpsons-Folge. Da ist Homer, der ganze Ort explodiert wegen des Atomkraftwerks und alle fliegen ins Weltall. Und Homer versucht, seine Donuts zu greifen, während er fliegt. Und schafft es und sieht dann Maggie und seine Familie davonfliegen. Aber er hat die Donuts und in dem Moment merkt er, das ist nicht richtig. Weil jetzt stirbt er alleine im Weltall. Und dieses Bild werde ich nicht vergessen. Und ich hatte vor so Angst. Eigentlich ist es die Angst, glaube ich, vor Einsamkeit, die auch meine Flugangst. Weil ich denke mir immer, das Flugzeug steigt höher und höher. Und was ist, wenn die Erdanziehungskraft nicht mehr wirkt? Also, kann passieren.
Früher, als die Concorde noch geflogen ist, die ist ja so hoch geflogen, da hat man auch, da war es draußen nicht mehr blau, wie man das jetzt so sieht, in diesen Interkontinentalflügen, sondern es wurde schwarz draußen, weil die so hoch geflogen sind. War sündhaft teuer, hat es nie gerechnet. Aber man konnte praktisch mit der Concorde nur über diese Stratosphäre noch so ein Stück drüber.
Ja, so, in drei Stunden war die dann in New York.
Genau, Paris, New York in drei Stunden, ja.
Aber hat dich Kine denn auch fasziniert? Du warst ja dann doch nochmal da.
Ja, also das war du willst ja auf Kine heraus. Also es war wahnsinnig schön und ich habe es, glaube ich, nicht gebraucht, weil ich hatte ja die Webcams. Ich meine, ich finde es so ein Geschenk beim Schreiben, die Recherche, dass du gucken kannst, wie ist dieser Ort. Es gilt eigentlich fast für jeden Winkel dieser Erde, dass du dir das anschauen kannst. Aber was du halt nicht spürst, ist das Verhältnis der Menschen untereinander. Und deswegen wollte ich da nochmal hin. Und ich fand es an Kenia total faszinierend. Und das gilt sicher nicht für ganz Afrika, sondern es gilt für Kenia, diese krasse Schere zwischen Arm und Reich, die eigentlich friedvoll ist, trotz allem. Ich fand das, also da gibt es wirklich so kleine Hütten aus Lehm neben großen Villen. Also es gibt kein Villenviertel und keine Gated Communities, wie vielleicht in Südafrika, sondern die stehen nebeneinander und die nutzen dann auch einen einzigen Baum. Also zum Beispiel einen Kiwibaum. Der steht dann zwischen diesen beiden Grundstücken und alle dürfen den benutzen. Und da gibt es auch keine Mauer, die das dann so abtrennt. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, dieses Land. Wahnsinnig schön, auch schlimm, weil es Leute gibt, die hungern. Und trotzdem gibt es dann die Touristen, so wie wir mit Hotels All You Can Eat. Also diese Diskrepanz ist fast nicht auszuhalten, aber es gibt sie. Und das fand ich fand das alles sehr faszinierend.
Da gibt es ja diesen, hatten es hier Ulrich Seidel, kennt ihr den Film, Paradies Liebe? Ja. Spielt dann jetzt auch in Kenia, wo die weißen EuropäerInnen, die schon ein bisschen älter sind, ein bisschen kräftiger, sich dann die jungen Kenianer Boys so kaufen. Und das ist ganz bitter, weil es ist so Sextourismus, aber von älteren Frauen zu jüngeren Männern. Und wie Ulrich Seidel das erzählt, ja. Ich glaube, es ist Kenia, aber es könnte vielleicht auch in einem anderen Afrikanischen.
Wahrscheinlich gibt es das in verschiedenen Ländern, ja.
Aber die Menschen in Kenia spielen ja nur, also die spielen auch eine Rolle, aber viel wichtiger sind ja eigentlich für die Handlung die Tiere in Kenia.
Genau. Und
die Elefanten.
Die Elefanten.
Genau,
ja.
Die Elefanten, das ist ja auch ein bisschen ein Elefantenroman, den du geschrieben hast.
Ja, also das ist dann aber wirklich meinem Besuch in Kenia zu verdanken. Ich meine, das ist so ein Klischee, aber wenn du einem Elefanten tief in die Augen blickst, das wirst du nie mehr vergessen. Das sagt dir jeder, der das mal getan hat. Und das stimmt. Also ein Elefant ist ein wundervolles Wesen. Und ich denke so oft an die Elefanten.
Das kommt ja auch schön im Roman vor, muss man sagen. Die werden da ganz gut verewigt.
So ein tiefes Verständnis, so ein Band zwischen Mensch und Tier, das lässt sich nicht mehr lösen bei mir. Das ist da.
Als wären die Elefanten so die besseren Menschen eigentlich. So erscheint das in dem Buch ein bisschen. Oder
die
besseren Lebewesen irgendwie so, die ein bisschen mehr verstanden haben als wir. Auch wenn
das ist auch nicht schwer, glaube ich.
Ja. Wir können eine ISS bauen, aber die haben irgendwas Tieferes verstanden. Ja. So,
weil sie halt auch keine Worte haben und deswegen haben sie diese Blicke und die Gesten,
die du ja auch schon beschreibst, dass sie, also die haben ja Charakter in deinem Roman sozusagen.
Und das haben die wirklich. Also, und auch die Ranger, mit denen wir da unterwegs waren, die kannten alle die konnten alle Elefanten erkennen und auseinanderkennen und kennen
ja,
sich
da gibt es diese, eigentlich meine Lieblingsfigur im ganzen Thriller ist ja Oma.
Ja, meine auch.
Genau. Ja, muss ich wirklich sagen, das ist ein, willst du, also Oma ist ein, würde ich sagen, 17, 18-jähriger Junge. Ja. So,
man nennt ihn auch den Elefantenjungen.
Elefantenjungen, genau.
Der er ist ein bisschen schlau, will auch Geld immer haben.
So weil eine er Straßenschleue. Aus armen, so,
ja,
ne?
Ja, genau. Mhm. Weil er auch aus einer armen Familie kommt und eben versucht, Geld für seine Tauchschule zusammenzukratzen. Ja, und das erhofft er sich halt auch von den Touristen, die da auf einmal kommen.
Und er kann die Elefantensprache so mal übertragen.
Genau, er ist mit Elefanten aufgewachsen, so habe ich mir das vorgestellt, weil seine Großeltern schon, bevor das zum Nationalpark erklärt wurde, das Gebiet dort gewohnt haben. Und wenn man dort wohnt, und so habe ich das auch erlebt, dann bist du mit den Tieren in Nachbarschaft, so wie wir hier in Nachbarschaft mit Menschen sind, bist du es mit Tieren, die auch wissen, dass genau du dort wohnst. Und nicht jemand anders, sondern genau du. Und das ist wirklich so. Ja. Also die erkennen dich auch, wenn du zur Haustür raustrittst.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort für den Roman, würde ich sagen, weil wir müssen ja auch das Lügenspiel machen.
Ah, stimmt.
Das Lügenspiel, ich weiß nicht, Judith, ob du frühere Folgen von unserem Podcast mal gehört hast. Aber es geht so, dass du drei Anekdoten aus deinem Leben erzählst. Zwei davon sind wahr. Eine Anekdote ist gelogen oder teilweise gelogen. Das ist natürlich besonders tricky.
Und du darfst nicht drei wahre oder drei falsch.
Haben wir alle schon gehabt in diesem Podcast?
Genau, das haben wir in unserem Podcast wirklich. Und
wie fies.
Da sind Ludwig und ich leid geplagt, möchte ich sagen. Das ist
also unser gemeinsamer Therapeut hat auch gesagt, dass wir jetzt langsam darüber hinweg sind. Deswegen bitte gehe.
Ja, also
das ist an die Regeln einfach.
Ja. Und durch investigatives Nachfragen oder genaues Studieren deiner Gesten und Mimiken werden wir natürlich herausfinden, welches die Lügengeschichte ist.
Also ich werde es rausfinden.
Oder ich vielleicht auch. Also naja, gut, du hast am
meistens finde ich es
ja. Meistens du, das stimmt, das muss ich zugeben, ja. Da ist der Ludwig schon sehr gut.
Also ich habe eine Anekdote, die spielt ungefähr, als ich 8 Jahre alt war. Meine Eltern sind sehr viel weggegangen. Das ist ein Grund, warum ich so filmfanatisch bin, weil ich habe sehr viel Fernsehen geschaut. Aber ich hatte da, und was ich auch noch geliebt habe, war das Telefon. Wir hatten so ein Telefon mit Wahlscheibe.
Er hatte Telefon in Bayern?
Ja.
Crazy shit.
Wie gab es? Also es war wirklich so
ein grünes Telefon. Ich habe euer Bundesland immer unterschätzt. Ja,
in den 90ern, als ich 8 war.
Ja, das verstehe.
Und ich habe dann immer versucht, alle möglichen Leute anzurufen und habe mir schon in der Schule gedacht.
Das Telefonstreicher gemacht oder wie? Oder
was? Auch, haben wir, aber das habe ich nicht alleine gemacht. Die haben wir immer zusammen, weil alleine hätte ich mich das nicht getraut. Aber ich habe gedacht, ich möchte Steven Spielberg erreichen und ihm meine Filmideen erzählen. Und ich habe dann, das war halt schwierig, weil wie machst du das ohne Internet? Wie kriegst du die Nummern raus? Und bin ich in unsere Stadtbücherei gegangen und da gab es dann auch so ein Hollywood-Buch, was ich nicht ganz verstanden habe, aber da gab es ein paar Telefonnummern. Und ich habe mich durchtelefoniert und bin tatsächlich dann zu der Stelle gekommen, wo Steven Spielberg arbeitet. So lange habe ich mich durchgefragt.
Also so eine Produktionsfirma.
Mehrere Nächte.
Okay.
Mehrere Nächte.
Meine wegen der Zeitverschiebung.
Eltern haben sich immer gewundert, warum wir hatten nicht so viel Geld, warum die Telefonrechnung.
Warum
so
ihr denn 800 Mark für...
aber jedenfalls... Und dann hatte ich wirklich eine Frau mal, und das war schwierig, weil mit 8, ich konnte kein Wort Englisch, ich konnte ja nicht mal Deutsch.
Kannst du ja heute noch nicht.
Und jedenfalls habe ich dir dann versucht, begreiflich zu machen, dass ich unbedingt Steven Spielberg sprechen muss. Und sie hat zu mir gesagt, er ruft zurück. Er ruft zurück. Und ich habe dann ihr auch wirklich meine Nummern gegeben und 5-mal kontrolliert, ob sie auch die richtige aufgeschrieben hat. Und jedes Mal, wenn bei uns zu Hause das Telefon geklingelt
hat,
habe ich gedacht, es ist Steven Spielberg. Mhm. Aber er hat dann doch nicht angerufen.
Alles klar, okay. Das war die erste Anekdote. Kommen wir zur zweiten.
Die zweite Anekdote, also ich bin im Olympiadorf aufgewachsen. Das ist dort in München. Das wurde ist ein das Dorf,
im,
das 72
ist das im Nordwesten?
Im Norden
von München. Da war ich mal, ja. Mhm.
Das wurde 72 zur Olympiade gebaut. Und das war ein Riesenhochhaus, 16 Stockwerke. Und wir hatten alle unten einen Fahrradkeller. Da standen dann 60, 70 Fahrräder. Und von diesen Fahrrädern sind immer welche verschwunden. Und da ich auch ein großer Drei-Fragezeichen-Fan war, habe ich gedacht, ich gründe jetzt mit meinen Freundinnen einen Detektivclub.
Ja.
Und mir war klar, ich bin von Anfang an für Recherchen und Archiv
den, zuständig. Den Detektivclub, den hast du doch sogar noch, ne? Den gibt es auch noch, oder? Ist es
wen?
Den Detektivclub, den gibt es eigentlich noch sogar, oder? Hast du den? Na gut, und dann?
Und dann haben wir, ich hatte dann noch eine sportliche Freundin, das hat also gepasst. Ich habe gedacht, ein Club funktioniert nur so, dass wir es genauso nachbauen wie die drei Fragezeichen. Und wir brauchten noch jemand sehr Schlaues. Und dann habe ich also Susanne gefragt, die galt die Klassenbeste und sie konnte auch schon Englisch. Also sie war die einzige,
die
eine Fremdsprache, und die war dann praktisch Justus Jonas, nur wir waren halt Mädchen.
Und die hat dann bei Steven Spielberg auch nochmal angerufen, nein, das ist die andere Geschichte.
Okay. Die Geschichten kreuzen sich nicht.
Ja.
Die Geschichten kreuzen sich nicht. Und jedenfalls, die war sehr schlau, die war schon immer sehr schlau. Die brauchen wir. Und wir kriegen jetzt raus, wer diese Fahrräder stiehlt. Also sind wir dann überall hin, haben die Fahrräder gesucht, haben sie aber nicht gefunden. Und wir haben überhaupt mitgekriegt, also wie kriegt man mit, dass Fahrräder überhaupt fehlen? Es gab immer so Aushänge im Aufzug dann, wer hat etwas bemerkt, mein Fahrrad so und so ist verschwunden und die genaue Beschreibung. Und nachdem wir, glaube ich, zum 10. Mal in diesem Fahrradkeller waren, hat Susanne gesagt, hier riecht es. Hier riecht es nach Lack und nach Farbe. Und dann sind wir irgendwann draufgekommen, dass dieser Dieb gar nicht die Fahrräder gestohlen hat, sondern sie umlackiert hat, damit man sie nicht mehr erkennt. Und er ist dann mit diesen 10 Fahrrädern, die ihm am besten gefallen hat, umlackiert, ist er dann auch Fahrrad gefahren.
Aber die standen die ganze Zeit
praktisch da. Die standen die ganze Zeit da.
Okay.
Das haben wir nur der schlauen Susanne zu verdanken. Die ist dann auch Lehrerin geworden.
Aber ist in Bayern geblieben.
In Bayern geblieben, so viel ich weiß.
Verstehe. Also doch nicht so schlau.
Okay, Geschichte Nummer 3.
Geschichte Nummer 3. Ich hatte, bin ja auch Filmfreak, Freunde, also so Filmleute, die sind ja auch immer, also wir haben gedacht, wir machen einen Filmpodcast. Super, haben wir gedacht, jeder erzählt seine lustigsten Filme. Aber ich dachte mir, ja, irgendwas fehlt bei diesem Podcast, wenn jeder seine lustigsten Filme erzählt und so, was hat denn der Zuschauer davon? Und irgendwie dachte ich mir, diese zwei Leute, da war ich so, das war eigentlich vor 3 Jahren, ziemlich genau vor 3 Jahren, 4 Jahren, die waren auch so, da wusste ich schon, die werden, also wir werden viel Wein trinken, aber Podcast weiß ich nicht. Und außerdem, die Arbeit bleibt dann an mir hängen, weil deswegen wollen sie mich. Weil ich mich nicht vor Arbeit scheue und die brauchen mich auch, weil ich Frau bin. Also ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl, mit diesen zwei Filmfreaks da einen Podcast zu machen. Und dann habe ich mich, wir haben uns dann, Klaus und
ich wollte gerade sagen,
wir haben uns verabredet,
ja.
Einfach so, und du hast dann noch gesagt, du musst jetzt gehen, weil du hast einen Buchclub bei Ocelot. Und
ja,
der fängt jetzt
ein Lesekreis, den gibt es auch immer noch, ja.
Ein Lesekreis,
wo
genau.
Wo du überhaupt nicht mehr hinkommst.
Ich war letztens da.
Ich habe dich seit Jahren nicht dort gesehen.
Vor ein paar Wochen haben wir uns noch da gesehen.
Aber bei der allerletzten, okay, Entschuldigung.
Ja. Und es war so, ich weiß noch genau auch, was du anhattest. Also, und du hast gesagt, du hast jetzt nur noch 2-3 Minuten und wir haben gewartet, bis der Kellner kommt und die Rechnung zahlt. Ich dachte mir, nee, eigentlich... Ich muss jetzt Klaus verklickern, dass ich mit ihm einen Literaturpodcast machen will. Das ist die Idee. Und so komme ich auch weg von diesen zwei Jungs. Und habe ich jetzt noch die Zeit und dann habe ich dir die Idee erzählt, du, alle machen jetzt Podcast, neues da, heißer Scheiß, wollen wir nicht auch?
Naja, aber den habe ich dann ja mit Ludwig gemacht und klar, das wurde dann ja...
Das klingt ein bisschen unglaubwürdig, dass ihr zusammen einen Podcast macht, also sorry.
Nee, aber gut, aber was ist
und
jetzt...
Und dann habe ich dir die Idee erzählt und so ist der Podcast Berliner Zimmer entstanden, nachdem wir uns noch ein paar Mal drüber gesprochen haben und so weiter.
Okay, also du... okay. Aber wer waren die beiden Menschen, mit denen du diesen Filmpodcast... Gibt es die noch?
Steven Spielberg und
Susanne.
Und Susanne,
genau. Die gibt's noch, die gibt's noch, die treffe ich auch immer wieder auf der Berlinale und sie reden immer noch von diesem Filmpodcast, haben ihn aber bis jetzt nicht gemacht.
Okay.
Ja, jetzt ist das Podcast-Thema auch ein bisschen durch, ne? Also jetzt brauchen wir ein bisschen
jetzt kommst du nicht weiter mehr mit deinem Podcast.
Wobei, ich habe jetzt in Mitte einen getroffen, der noch keinen Podcast hatte.
Echt?
Ja,
wie lebt der denn?
Ja, weiß ich auch nicht.
Wie macht er, wie was? Aber das,
dass der sich nicht schämt.
Aber ach so, der hat aber, der hat dann andere Probleme oder was? Ja, der also genau. Ist irgendwie.
Vielleicht ist kein guten Therapeuten oder so.
Hat er Steuerschulden oder irgendwas? Oder ist der im Gefängnis?
Oder kommt aus Bayern?
Das kann auch sein. Ja, da gibt es einige Ursachen. Nee, da gibt es auch Studien dazu. Mhm. Also Leute ohne Podcast, also was da schiefgelaufen ist, wo die falsche abgebogen sind.
Ja. Aber, also unvorstellbar für mich.
Naja.
Okay, also fassen wir nochmal zusammen die drei Geschichten. Also die erste, du hast mit 8 Jahren versucht, Steven Spielberg zu erreichen und danach jahrelang vor dem Telefon gesessen, hast die Schule vernachlässigt und dein Sozialleben und alles.
Das ist so eine Rufumleitung immer noch von deinen Eltern hierher wahrscheinlich,
ja.
Oder?
Weil es ja doch noch. Zum ganz langen Kabel.
Ja.
Die zweite Geschichte, du wolltest die 3 Fragezeichen, die 3 Ausrufezeichen heißt es ja dann mit deinen Mitschülerinnen gründen, um rauszufinden, wer die Fahrräder in dem 16-stöckigen Hochhaus im Olympiadorf in München entwendet.
Eigentlich heißt es ja die 3 Fragezeichen.
Das
weil es sind ja immer 3 Fragezeichen. Ja. Und wenn man sagt, die 3 Fragezeichen,
das sind überhaupt nicht.
Das habe ich nie gedacht. Nee,
das hat mir letztens ein
3 Fan markiert.
Also immer falsch gesagt, aber das ist jetzt noch nebenbei. Ja,
okay. Genau. Und die 3. Geschichte ist die Geschichte, wie du, Klaus, vorgeschlagen hast, einen Literaturpodcast mit mir zu machen.
Ja, nee, hat ja auch funktioniert. Also jetzt habe ich mit Ludwig den Podcast und läuft. Also ja, genau. Danke nochmal für den Hinweis.
Ich sehe eine interessante Verbindung, weil E.T. flieht ja mit einem Fahrrad. Das gibt diese ganz, eine der berühmtesten Bilder der Filmgeschichte.
Das verbindet eigentlich alle genau. Anekdoten, die du erzählst.
Im Bett. fliegt er auf einmal los.
Ja.
Also wir hätten praktisch, jetzt wissen wir, wer diese Fahrräder
geklaut hat. Warst du E.T. eigentlich vielleicht und bist dann nach Berlin geflogen? Okay. Hast du ein Grundgefühl, Ludwig, was die Lügengeschichte sein könnte?
Also was mich wirklich misstrauig macht, dass ein 8-jähriges Mädchen in der Lage ist, mit irgendjemandem zu telefonieren, der näheren Kontakt zu Steven Spielberg hat, also außerhalb Bayerns. Also es ist ja sowieso schon mal, dass ein 8-jähriges Mädchen aus Bayern sich mit der Welt außerhalb Bayerns auch
ja,
in,
das ist schon mal,
in Hannover
das ist schon mal unglaubwürdig.
Verständigen könnte. Hm. So. Und dann in Kalifornien, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil man doch, denke ich, da, wenn es Hochdeutsch dann doch gern Englisch können müsste. So. Das wäre so, wo ich als erstes mal so hake.
Ja. Na? Also ich würde sagen, dass die Geschichte Nummer 2 gelogen ist, weil das, also ich habe viele Fahrraddiebstähle erlebt, aber ich glaube, das mit dem Umlackieren, das ist ein bisschen, es ist eigentlich smart, aber ein bisschen aktig und diese ganze Kombo mit der Detektivgruppe, das glaube ich dir einfach nicht, aber...
Aber das finde ich wiederum relativ plausibel, weil wenn man in dem Alter, also oder so als, sagen wir mal, Grundschülerin, TKKG oder die 3 Fragezeichen oder so hört, das hat schon, also auf mich hatte das auch einen ganz großen Impact, ja. Also ich habe mir dann auch eine Lupe und alles angeschaut und habe gedacht, okay, wie kann man jetzt Fingerabdrücke erkennen und habe im Haus überlegt, okay, wo ist jetzt der Schlüssel von der Mama und alles und habe dann die ganzen Spuren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass ihr da so Interesse habt, selber Detektivinnen zu werden. So finde ich gar nicht so unwahrscheinlich.
Also das mit Steven Spielberg, glaube ich, Judith, weil sie eh jeden Anruf, der völlig unmöglich erscheint. Also ich weiß, du hattest ja früher auch mal so einen Podcast mit Gästen und da hast du ja auch alle möglichen Leute angesprochen. Also das nehme ich glaube schon, dass das in den frühen Genen von Judith.
Aber in dem Alter, das ist ja die Frage.
Ja, doch. Ja?
Das glaube ich. Mit 8. Also wen hast du denn mit 8 angerufen? So, also versetz dich doch mal.
Wir hatten gar kein Telefon an der Nordsee. Das war, genau, bis das losging mit Telefon. Dann,
das gab ein Telefon, genau. Das Heringstelefon.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt schon Telefone gab, als ich 8 war. Also ja, generell, das
war kann ich schwarz-weiß damals.
Das auch, ja, das ist für mich immer noch. Also, nee, aber also ich würde auf Anekdote 2 tippen als Lügengeschichte und du wirst die 1 genau, nehmen.
Ja, genau, ich würde tatsächlich die 1 nehmen, ja.
Mhm. Also zur 1, meine Freundin Shana war auch englischsprachig und die hat mir geholfen bei dem Anruf bei Steven Spielberg oder deren Mutter halt auch. Die haben mir geholfen, also die Geschichte stimmt. Und gelogen ist die Geschichte Nummer 2, also Klaus hat recht.
Ja.
Wir haben zwar einen Club gegründet, aber der hieß der Club der Nicht-Clubber.
Ja.
Da kamen wir uns ganz toll vor, weil wir waren besonders und hatten ein Club, den ich clubbe.
Verstehe.
Dann so mit 13, 14 dann so, wenn man schon in dieser Anti-Phase ist.
Ja. Wahrscheinlich.
Also Klaus hat die Lügengeschichte erwischt.
Ja gut, Klaus ist auch der ausgebildete Journalist. Ne? Ich bin ja.
Ich spüre das, wenn mich jemand anlügt, Ludwig.
Ich bin ja so Literaturwissenschaftler, ich liebe die Lüge.
Das stimmt. Da triggert gar nichts bei dir.
Genau, je schöner die Lüge, desto besser. Also.
Und hinzu kommt ja, dass du ja Juristin bist von Haus aus, also eigentlich gar niemanden belügen dürftest.
Und so ein Rechtsbewusstsein.
Ja. Ne?
Ja, okay, das hätte ich vielleicht noch.
Das siehst du aber bei Juristen echt falsch. Also.
Ah, die wissen einfach, wo man
die wissen, am besten... Die wissen, wie du halt nicht
dran gekriegt,
wie du die Lüge juristisch verpackst.
Mhm. Mhm. Wir müssen noch ein bisschen über... Also gut, wir haben ja schon deine Vita ein bisschen mit dem Bayerischen Rundfunk, wo Markus Söder jede Woche anruft und sich beschwert. So stellen wir uns das vor, von außen. Ganz ist es nicht. Das sind.
Das ist eine Lügengeschichte.
Das ist eine Lügengeschichte. Das ist ein Klischee. Du hast ja auch.
Ist das dieser Foodblogger aus Bayern,
Markus Söder? Ist genau.
Ja, okay.
Genau. Nee, der ist aber auch Bartblogger inzwischen.
Ah, okay. Bartblogger.
Also, wie nennt man das? Werden? Ein Bartagrammer nennt man das wahrscheinlich, oder? keine Ahnung.
Barbier.
Ja. Ja, Bier gibt es ja auch viel da, das stimmt. Nein, aber du hast ja auch Drehbuchseminare besucht, einige habe ich gehört, und ja auch sogar Förderung bekommen für manche Stoffe. Das könnte also der nächste Schreibweg werden, dass du das Drehbücher von dir realisiert werden. Was kannst du uns dazu verraten?
Jetzt gerade schreibe ich ein Drehbuch mit einer Freundin und es ist ein Genre Horror. Und wir haben auch den Ehrgeiz, und da deckt sich das mit dem Nature Writing, dass wir sind auch dem Green Storytelling verschrieben und dem...
Was ist Green Storytelling?
Green Storytelling ist auch der letzte heiße Scheiß. Also, dass du guckst praktisch die Auswirkungen der Umwelt auf Produktion, und du fängst eigentlich schon beim Drehbuch an, dass du nicht mehr schreibst...
Jetzt brennt
der Öltank. Sie fahren die Landstraße B96, sondern sie fahren mit dem Fahrrad den Kiesweg entlang. So etwas, dass du versuchst.
Mein Gott.
Ich schreibe mal so eine Folge Cobra 11 mit.
Ja, genau. Oder ein James Bond.
Elektro-Polizeiwagen kann man schon mal machen.
Ja, und das Ganze ist aber wirklich, wir haben den Ehrgeiz, dieses Green Storytelling durchzuziehen, schon beim Drehbuch. Und es ist sehr lustig, wie du deine eigenen Denkmuster versuchst, also eigentlich überlistest und dann auf viel, viel bessere Ideen kommst. Also gar nicht versuchst, das darf man nicht und das ist verboten. Es ist ja auch alles nur ein Angebot, und ich sehe das ganz eigentlich sportlich. Es ist wie ein Wettbewerb.
Ja, wenn sie Fahrrad fahren, ist es natürlich sportlicher, das ist klar. Aber kannst du zum Inhalt noch uns was verraten schon, oder musst du uns dann umlegen?
Es spielt in einem Haus, in dem... Ein Ferienhaus, das vermietet wird und in dem reihenweise die Gäste leider tot sich befinden.
Also spielt in Neukölln, oder?
Nee, spielt in der Lüneburger Heide.
Ach so, naja, das ist Niedersachsen, klar.
Wir haben die Förderung von Nordmedia.
Ja, nein, als Schleswig-Holstein kann ich nur sagen, Niedersachsen, da wundert mich gar nichts. Also das ist, ja.
Genau. Mhm. Und ich schreibe auch an der Fortsetzung von Der tiefste Punkt.
Ah, schau an.
Ist nur so, ich weiß nicht, ob es der Verlag das überhaupt will. Also guck mal.
Ja, jetzt muss er es ja. Jetzt hast du es hier.
Jetzt habe ich es öffentlich verkündigt.
Genau, jetzt wächst der Druck.
Schön wäre es, wenn das so läuft.
Okay, interessant, ja.
Ja, aber es ist ja in der Literaturbranche oder in der Verlagsbranche, es ist ja immer gewünscht, seriell zu erzählen. Also man will eigentlich, dass es weitergeht mit den Figuren. Und das,
klar, das will man, aber also gewünscht ist, glaube ich, Auflage erstmal.
Und wenn das machen wir ja jetzt gerade.
Ja.
Also wir sind jetzt, glaube ich, der reichweitenstärkste Literaturpodcast in
Mitte. Unter den Unabhängigen jedenfalls, ja, natürlich. Ja. Also.
Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Nein, ich auch nicht. Dass du jetzt
nachdrucken musst.
Gibt es noch andere Drehbuchstoffe, über die du reden kannst, an denen du arbeitest? Oder ist alles andere so geheim, dass selbst wir als deine Literaturkumpels das nicht erfahren dürfen? Wir sind ja unter uns.
Ich habe noch einen Stoff mit einer Lehrerin, die sich als Roboter erweist.
Ah ja, aber das ist ja auch Comedy. Immer so, oder?
State of the Art.
Ja.
Also ich habe das bei meiner Lehrerin, ich hatte eine Englischlehrerin.
Die war auch eine Roboter.
Sorry, hatte ich das auch immer gedacht. die hat immer so geredet, dass man, ja.
Kannst du noch was zum Schreibprozess sagen? Man munkelt ja, dass du sehr früh aufgestanden bist jeden Morgen, um das vor deinem ARD-Alltag zu schaffen, den Roman zu schreiben.
Also wir haben um 8.45 Uhr Redaktionskonferenz. Das heißt, man muss rückwärts rechnen. Um 7 stehen die Kinder auf und die wollen Frühstück. Und dann müssen noch alle irgendwelche Elternbriefe unterschrieben werden oder so. Das fällt jetzt alles weg, weil die jetzt sind jetzt volljährig.
Das behaupten sie, aber das, wir wissen ja, dass das nicht stimmt.
Und das heißt, ich habe eigentlich von 6 bis 7 geschrieben und hatte eine Verabredung mit dieser Freundin, mit der ich jetzt auch das Drehbuch schreibe, weil das hätte ich nie freiwillig gemacht.
Also ihr habt euch,
das ist total,
habt ihr einen Zoom-Call gemacht? Oder
wir haben einen Zoom-Call gemacht, okay. Das ist mein Hund, der jetzt Wasser trinkt. Wir haben einen Zoom-Call gemacht, dass wir uns hinsetzen und einfach schreiben und jeder hat für sich geschrieben. Aber wir haben uns einfach, dadurch, dass es die Verabredung gab.
Und es so eine Art soziale Kontrolle war, dadurch, dass sich beide ja theoretisch sehen können, auch wenn beide vor ihrem Rechner sitzen,
hat der das. Ihr saßt beide morgens zwischen 6 und 7 zusammen.
Ja. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, kleine Schritte bringen den Erfolg.
Ja.
Man glaubt nicht, dass das weitergeht. Aber irgendwann war ich auf einmal in der Mitte des Buches. Und dann dachte ich mir, wow, das nur für eine Stunde am Tag.
Ja.
Dann gab es natürlich Zeiten, da habe ich dann 2 Wochen durchgeschrieben. Also das hatte ich schon und dann mit der Lektorin und so weiter. Mhm. Aber die ersten Schritte, die habe ich echt in diesem Stundenrhythmus gemacht. Das war toll zu sehen, dass das geht.
Das wundert mich, weil das ist ja so eine preußische Disziplin eigentlich. Mhm.
Genau, und das ist ja für eine Bayerin eigentlich, schließt sich ja aus.
Ja, meine Freundin Julia, und die hat das, die aus Niedersachsen, die hat das geregelt.
Lisa Preußen.
Okay. Ja, aus Niederbayern sind sie, also
ja, alles außerhalb Bayern ist ja Preußen für euch.
Außerhalb Bayerns ist Preußen.
Das ist ein bisschen so ein Thomas-Mann-Style, ne? Der hat auch immer so seine halbe Seite am Tag geschrieben, das war genug, und dann war fertig. So, und das hat er aber jeden Tag gemacht.
Ja. Und das bringt so viel, ich hätte es nie gedacht.
Und wie bist du hast du dich mit den Figuren so ein bisschen angefreundet? Ich habe mal einen Schriftsteller kennengelernt aus Hamburg vor Urzeiten, der sagte, dass er quasi, oder ein Drehbuchautor, mein Gott, dass er mit den Figuren quasi abends zu Bett geht und morgens mit ihnen aufwacht, so ähnlich hatte das.
Ja, also in Matthew bin ich verliebt, ganz klar.
Das war auch mein Tipp. Hast du, aber da du ihn ja selbst geredet hast, hast du dir da auch selbst dann die Handynummer von ihm irgendwie auch besorgt, weil du.
Also ich meine, du hast ihn ja erschaffen. Vor mir gesehen, genau. Und Nina halt auch.
Nina, aber in ihrem Platz. Nina wäre dann ja eine Rivalin von dir. Das ist ja eigentlich unklug dann. Wenn das, aber das, das hast du für dich.
Bin ich Nina.
Verstehst du? Was magst du an Matthew?
Die britische Art, dieses, er hält ihr die Tür auf, er macht die Tür so auf, wenn sie aus dem Haus. Das finde ich Wahnsinn, wenn mir ein Mann die Tür aufhält. Ja.
Also, er redet auch nicht so viel, er kann viel. Ne? Er ist ja so sehr begabt in so krassen Sachen, so Hubschrauber fliegen im Sturm und sowas. Und
das kann man beim Date immer fallen lassen, wenn man Hubschrauber fliegen kann. Ich finde, das kommt gut an.
Das
sollten wir auch mal machen.
Ja, vielleicht. In so einem Fernkurs.
Prüft eh keiner. Ne?
Irgendwie, ja. An der Fernuni Hagen gibt es das bestimmt. Aber ja, okay. Nee, aber das kann ich nachvollziehen, alles, ja. Aber war das doch, ich meine, du bist ja selbst, man hört ja. Die Leute munkeln ja, dass du ab und zu auf Rügen Urlaub machst. Hat diese Ostsee-Erfahrung, die du da regelmäßig machst, hast du das nutzen können? Wirst du jetzt von ganz vielen Menschen von Rügen verklagt, weil du doch Teile von ihnen in Romanfiguren eingebaut hast? Jetzt?
Also ich habe wirklich ein paar Leser, die mir schreiben, ich habe die Ostsee gut beschrieben und ob ich da aufgewachsen bin und so. Und das gefällt mir, weil ich habe wirklich da geguckt, wie die riechen, wie sehen die Steine aus. Warum ist das mit dem Salz, warum riecht, wie du gesagt hast, die Nordsee viel salzhaltiger? Ich kannte ja auch nur das Mittelmeer, wir sind immer nach Italien gefahren und da ist die Ostsee echt schon, Zitat, anderer Schnack.
Oh, du kannst Fremdwörter, andere Sprache, verstehe.
Und das fand ich total interessant und da habe ich mich echt versucht reinzuknien, um diese Unterschiede auszuarbeiten, um dieses Buch auch anderen Lesern, die nicht die Ostsee kennen, näher zu bringen.
Gut, also es war eine Mission, kann man sagen. Sehr schön. Und Fortsetzung wäre natürlich toll, wenn das klappt.
Ja, in einer unserer letzten Folgen hatten wir Jakob Augstein zu Gast.
Genau,
und
ja.
Und hat gesagt...
Mit dem hast du natürlich auch gut verstanden, Ludwig, ja, oder?
Das war irgendwie ganz, also das hat Spaß gemacht, auch ja. danach, als du noch Essen
gegessen hast. Welche Augenfarbe hat er?
Ja, so Kängurufarben.
Er hat von Kängurus erzählt, ja.
Und er hat ja gesagt, dass er eigentlich hätte, also er war ja auch Journalist und hätte eigentlich gern schon 10 Jahre früher ja. angefangen, als Schriftsteller sich selbst zu denken und nur noch Literatur zu schreiben. Wie siehst du das bei dir?
Ich sehe das auch so. Und ich habe halt dann, ich wollte schon einen Job haben und Geld verdienen. Und ich dachte mir, über den Umweg des Journalismus komme ich zum Schriftsteller. Das ist totaler Blödsinn.
Ja, ausschließt, aber das sind so unterschiedliche Dinge.
Genau.
Ich bin ja auch Journalist, man hat das Schreibtraining in der Tat, also das reine, das schnelle Formulieren, so, das kann man, aber es ist eben keine Literatur.
Überhaupt nicht.
Und man ist auch nicht näher am literarischen Schreiben dran, nur wenn man Journalist ist. Und
es sind auch komplett andere Leute, die du in diesen 2 Jobs triffst und die denken anders und auch die Businesswelt der Literatur, des Verlagswesen läuft
das ganz sowieso. Anders als sie. Ich würde nur sagen, rein technisch hat man eben einen kleinen Vorteil, weil das Schreiben an sich, da hat man jetzt vielleicht nicht so die Hemmschwelle, wie Leute, die jetzt mit Schreiben beruflich gar nichts zu tun haben und das nebenbei machen.
Also da war ich zu klein, um erkannt zu haben, dass es 2 Welten sind, als ich das da angefangen habe. Und mir geht es auch so, ich hätte genug Geld, um vom Schreiben leben zu können.
Aber warum, also was reizt sich am Romanschreiben? Man hat ja, ich meine, es ist ja schon auch eine anstrengende Arbeit. Es ist ja, ich meine, das frühe Aufstehen ist ja das eine, aber ich meine, es ist ja auch wirklich Arbeit, so muss man ja mal sagen. Und was ist die Belohnung für dich
dafür? Eigentlich dieses Erschaffen von Welten, das macht so glücklich. Mhm. Wenn ich gemerkt habe, das hat jetzt richtig gut geklappt, das hast du nicht so oft, weil das meiste ist zäh und viel zu lang, ich schreibe zu lange Sätze. Aber wenn du merkst, boah, das war jetzt gut und das macht eigentlich wahnsinnig glücklich.
Ich glaube, Sadie Smith hat ja gesagt, sie hasst es zu schreiben, aber sie liebt es, geschrieben zu haben.
Sehr gut.
Ja, so, dass man dann die eigenen Sachen nochmal liest.
Aber da gibt es, glaube ich, wirklich 2 Typen von Schreibenden, die einen, für die, der Schreibprozess wirklich eine Qual ist und diejenigen, die das Schreiben an sich auch total mögen.
Ja, ich bin eher so, ich mag das Schreiben an sich auch.
Und dann nochmal ransetzen und redigieren und jetzt weiter.
Und ich fand die Zusammenarbeit mit der Lektorin, das war auch nochmal toll. Ich hatte eine tolle Lektorin und da habe ich auch eigentlich nochmal viel, viel gelernt. Und das ist auch toll, wenn du merkst, da kannst du es besser machen. Ja.
Gut, das können wir gelten lassen als Schlusswort. Gut, ja, das war unsere Folge mit Judith Griedel, eine Berliner Schriftstellerin. Ludwig, bist du zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Es war sehr interessant. Danke, dass du zu uns gekommen bist in unserem Podcast.
Ja, hat uns gefreut.
Also unserer Einladung gefolgt bist. Wir, Klaus und ich, waren ja am Anfang ein bisschen, haben sehr gehofft, dass du kommst und waren gar nicht sicher, dass du zusagst, aber dass du dann doch so relativ schnell dich entschlossen hast.
Das haben wir nicht immer, dass das dann so
funktioniert. Diesen weiten Weg zu kommen, um hier in deiner Küche.
In unserem Studio.
Genau. Ja.
Alles klar. Dann,
es war mir ein Vergnügen.
Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.